This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
London Calling! Ja, das ist ein großer Hit gewesen von The Clash. Und Clash ist morgen auch bei Money in the Bank. Ja, 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 ist aber nicht der Clash in Cardiff. Nee, nee, das ist ein ganz anderer. Das ist ein ganz großer Clash in der Halle, in der O2 Arena in London. Das ist da, wo die Tower Bridge die London Bridge ist und die London Bridge die Tower Bridge. Oder umgedreht, wir wissen es nicht. Gott save the King, meine lieben Freunde. Und der King sitzt bei mir und wird mit mir über diese SmackDown reden. Und wir machen ganz schnell, denn wir haben nicht so viel Zeit. Um 20 Uhr beginnt schon wieder die Kickoff-Show und diese Folge SmackDown gibt es ab 18 Uhr auf Join zu sehen. Ja, mit deutschen Kommentar, da kann man schon mal reingucken, denn die läuft dann auf ProSiebenMax deutlich später. Das soll nicht unser Problem sein, denn wir haben sie gesehen und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich. Mein Name ist Michael Flöter und bei mir ist der wunderbare Marcel Weber. Hallihallo.
Hallihallo oder Hello oder wie heißt das? Hello London. Wir sind in London, ist das toll. Mit der Tower Bridge. Die Tower Bridge ist nicht die London Bridge. Ich möchte das nochmal erwähnen. Das war ein Witz im Stream, ist egal. Versteht ihr nicht? Ich wünsche euch einen wunderbaren Money in the Bank Samstag. Es ist nicht Clash in the Castle. Das Wortspiel hat nicht funktioniert bei dir, aber ansonsten war es die beste Anmoderation aller Zeiten. Ja, ich freue mich. Es ist Money in the Bank. Die Bank of London. Bank of England. Das ist doch so ein ganz großes Institut. Ja, wir sind in der O2 Arena und wer das nicht weiß, James Bond ist mal von oben auf das Dach der Tour-Arena drauf geflogen. Das ist passiert. Das heißt, wir haben ganz, ganz große Geschichten heute zu erzählen. Und der Flöter fängt dann jetzt sofort an, weil wir haben doch keine Zeit.
Wir haben keine Zeit, aber so viel Zeit muss noch sein, denn wir haben eine Hiobsbotschaft bekommen. Gleich am Anfang der Show kam die Einblendung. Ich habe davon nichts gehört gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wohl am Nachmittag schon über die Social-Media-Kanäle gegangen. Darren Trostoff ist leider verstorben. Das ist der junge Mann, der bei der LOD war, der bekannt geworden ist dadurch in der Attitude-Ära, dass er auf Knopfdruck sich übergeben konnte. Der hat natürlich eine schwere Verletzung gehabt, hat ja dann war der Kopf abwärts oder Hals abwärts dann gelähmt und jetzt ist er leider vor uns gegangen, 1969 geboren, das heißt, er ist nicht so alt geworden. Marcel, das war so ein bisschen überraschend, weil ich habe es wirklich gar nicht mitbekommen.
Wir haben es nicht mitbekommen, weil wir natürlich uns abgeschottet haben. SmackDown war ja heute aufgezeichnet, deswegen wollten wir gar nichts mitkriegen. Das ist natürlich eine traurige Nachricht. Ne? Natürliche Ursachen wurden angegeben, aber der Mann, wie gesagt, der saß im Rollstuhl, schwerer Unfall damals mit D'Lo Brown. Match, hört euch das an. Wir haben Perkins, habe ich damals ein Video zusammen gemacht, auf dem Perkins WWE-Kanal, könnt ihr mal draufklicken. Der erfahrt die ganze Story von Ross. Toller Typ war das auf alle Fälle. Also toller Typ, der war immer lebensbejahend, hatte wirklich eine der schlimmsten Verletzungen, die man sich vorstellen kann. Der ist auch dem D'Lo Brown nicht böse gewesen oder so. Toller Typ, ist immer mit seinem Rollstuhl rumgefahren. Der war so wie so ein Panzer gebaut, so ein bisschen. Naja, natürliche Ursachen heißt in dem Fall, ich habe mich aufklären lassen, es ist wahrscheinlich während der Verletzung. Ne? Also es ist so, man geht davon aus, natürliche Ursachen ist, so habe ich das gelernt, wenn man davon ausgehen kann, dass diese Verletzung halt dazu führen kann. Und deswegen wird es das wohl gewesen sein, muss man nicht weiter vertiefen. Ja, schade drum, Das war die Hiobsbotschaft. Und dann muss man natürlich reingehen in eine Show und auf einmal Spaß haben. War dann schwer für uns.
Ja, war ein bisschen überraschend. Gerade wer die LTR mitgebracht hat, der wird ihn natürlich noch im Kopf haben. Aber nichtsdestotrotz, es war eine tolle Crowd. Es war eine tolle Kulisse, die O2 Arena. Entrance ein bisschen anders. Ne? Man hat deutlich zurückgefahren. Es sind wieder Fans oben drüber. Es sind kleine LEDs, aber man hatte oben, ganz oben drüber an der Decke noch eine riesen LED hängen. Das sah toll aus. Jetzt musst du gleich wieder sagen, jetzt habe ich die Halle ja schon gesehen von Money in the Bank, gebe ich dir ja recht, aber eine ausverkaufte O2 mit 18.000 ist trotzdem geil.
Natürlich. Aber mich stört das schon. Ich will halt in ein Pay-Per-View reingehen und dann halt schöne neue Kulisse, neue Stimmung haben, dass ich das dann zum ersten Mal sehe. Stört mich auch bei WrestleMania nach 2 im Übrigen, wo man es ja gar nicht anders machen kann, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Natürlich war das für dieses SmackDown was Außergewöhnliches.
Generell, wir haben ja auch, da kann ich noch einen Querverweis nochmal machen, wir haben ja mit Sebastian Hackel die Preview gemacht auf Money in the Bank und da hat er ja auch erzählt, diese O2 Arena, die hat er immer erlebt mit enthusiastischen Fans, da ist es immer laut, ob bei UFC oder bei WWE und genauso war es auch. Also das nehme ich schon mal vorweg, das war eine tolle Kulisse und ich bin sehr, sehr gespannt auf Money in the Bank heute Abend. Das wird sehr, sehr interessant und die Show, man hat sich das vorgenommen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Zuletzt war ja SmackDown immer so, naja, jetzt hat man diese Woche Raw so ein bisschen seichter gehabt. Ne? Das ist jetzt wirklich die Go-Home-Show und man kündigt auch direkt mal an, was man hier alles auf dem Tableau hatte heute. Nämlich die Bloodline, die explodiert auf einmal. Die implodiert nicht mehr, die explodiert jetzt. Das hat man uns angekündigt. Roman Reigns wird heute da sein. Das wussten wir schon. Charlotte gegen Asuka. Großes Frauentitelmatch. Das sollte stattfinden. Logan Paul ist bei Grayson Waller, bei Waller Effect. Und ja, dann gab es noch ein gewisses Tag-Team-Match. Das hat man uns jetzt hier nicht nochmal gezeigt am Anfang. Warum? Weil das unser Opener ist. Also nichts mit Clips, nichts mit lang hin und her und 5 Minuten Bloodline-Video. Nee, das macht man später dann. Aber das war wieder ein anderer Einstieg bei SmackDown und das fühlt sich dann auch gleich wieder anders an.
Ich meine schon, dass es am Anfang ein Video gab, aber ist egal, die Bloodline wurde sehr toll gefeatured, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber ansonsten die Crowd explodiert, es kommen natürlich Sami Zayn und Kevin Owens als erstes raus und sie singen alle mit, das ist ein Traum und dann kommen die Hometown Boys, yes boy!
Da sehen wir dann auch den Entrance das erste Mal und wie gesagt, die Halle sind komplett mit, ne? Die gehen komplett steil natürlich. Aber auch Yes Boy kam sehr gut an. Da liegt eine riesen Disco-Kugel hing da über den Ring. Also die war nicht eingeblendet, die war echt, es war toll. Ja?
Geil.
Wir haben es gefeiert und dann ging es auch in dieses Match raus. Muss man ja auch mal sagen, normalerweise macht man es ja nicht so. Normalerweise kommen ja die Champions eigentlich immer, oder der Champion immer als letztes. In dem Fall macht es aber Sinn, weil du wolltest einen Pop haben am Anfang mit Sami Zayn und KO kriegst du den natürlich, das hat funktioniert. Und wir hatten ja so ein bisschen geungt, so naja, sind ja schon Hometown-Heroes, diese Pretty Deadly Jungs da. Nee, das hat ganz gut funktioniert. Also die Crowd hat schon gewusst, was sie machen müssen, aber die haben sie auch selbst gefeiert. Es war Stadionatmosphäre, aber eher Fußballstadionatmosphäre. Ole, 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 war da natürlich dabei. Ist ja klar, es wird viel gesungen, es ist laut und davon lebt das Ding ja auch. Also das war schon ein absoluter Mehrwert, muss man einfach sagen. Mir fällt natürlich auf, dass die Boys, ja, die Pretty Deadly Jungs, die haben sich ja auch was vorgenommen. Die haben nämlich eine blau-rote Boleros haben die an. Also habe ich gelernt, Boleros sind diese... Was? Boleros, das ist dieses Oberteil, was ja abgeschnitten ist am Bauch mit langen Ärmeln. Das war blau und rot und ich dachte mir schon,
das ist eine Anspielung. Was gibt es in der echten Welt? Trägt man das?
Ja, anscheinend. Das war so eine Anspielung auf diese Tech-Titel. Das fand ich ganz gut. Ich habe es geliebt. Ja.
Nach der Werbung. Vorher war auch noch so Umhänge rum, als die reingekommen sind.
Ja, ja.
Entweder war das, ich bin mir nicht sicher, entweder war das die Tower of Londons Leute, die mit den Raben waren, oder das war so Jack the Ripper-mäßig. Weiß ich nicht, aber es sah sehr, sehr gut aus. Also top ja. In Form, unsere Jungs.
Ja, sah gut aus. Ich glaube, da war sogar die Brust mal wieder gestutzt. Was wir machen. Nach der ersten Werbung, ne, die kommt dann relativ schnell, man hat es natürlich zelebriert, dominieren die dann auch, ne, mit Headlocks, so wie ich das gehört habe. Waschechte Heels, ne? Man arbeitet dann auf den Hottag zu KO hin. Der kommt dann natürlich auch. Da gibt es dann auch den ersten richtig ganz großen Pop für das Match selber, nicht von Selbstfeierei. Das geht dann schon auch. Auf einmal knickt der Kevin Owens um. Ja, also es war eine ganz komische Aktion. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, war das jetzt Work oder nicht. Können wir gleich nochmal diskutieren. Er hat auf jeden Fall Knie an dieser Stelle. Und darauf gehen jetzt natürlich die Pretty Deadly Jungs direkt ein. Ich glaube, das war Work. Und wenn ja, dann ist er gut umgesetzt. Er ist auch Profi. Er zieht dann sogar irgendwann den Stiefel aus. Also ich weiß nicht, ob es nur das Knie war oder Knöchel. Irgendwas wollte er uns verkaufen. In dem Match selber hat man es gar nicht so gemerkt. Aber... Okay, oh, ist das schon ein Profi. Also ich gehe jetzt mal davon aus, er hat sie nicht wirklich verletzt und das hat man nur genutzt, um die Reaktion dann auf ihre Seite zu bekommen.
Ja, ich kann es dir jetzt nicht sagen an der Stelle. Wir nehmen es natürlich live jetzt wieder auf. Wir wissen nicht, was da ist. Kevin Owens, super Reaktion, auch wie er da so drumherum ging und den Ring, das ist super. Er knickt um. Jetzt würde ich wieder so hinterrum das Argument machen. Also Kevin Owens ist natürlich ein Superworker. Der würde sich nicht normalerweise, wenn er das hat, würde er sich nicht die Schuhe ausziehen, sondern würde das einfach weiterworken, wenn es nicht die Story wäre. Dadurch, dass er sich auszieht, glaube ich eher daran, dass das eine Story war. Er hält sich hinterher dann noch ein bisschen. Andererseits wird es gar nicht so wirklich gespielt in dem Match. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt 5 Buch auf dieses Knie machen. Sei es, wie es ist, wir wissen es einfach nicht an der Stelle.
Es war so halb, ne? Denn dadurch verhindert dann Pretty Deadly den Tag zu Sammy dann. Letzterer verhindert dann aber den Pin. Also es war der erste Nearfall, den kriegt Pretty Deadly. Pretty Deadly generell gut dargestellt in diesem Match. Die sind ja immer noch unbesiegt bei SmackDown gewesen und sind ja 2 Monate dabei. 100%. Die Quote stand bis dahin. Und dann gibt es den doppelten Hot Tag. Ne? Wilson und Zayn sind dann im Ring und es gibt die Bruce Thunderbomb. Die reicht natürlich wie immer nicht, außer gegen... Ja, wir wissen schon, Ludwig Kaiser, da hat es mal geklappt. Naja, dann kommt wieder das doppelte Lottchi-Spiel. Ne? Das macht ja Pretty Deadly, machen das ja sehr, sehr gerne. Das klappt nur so halb. Also das ist dieses, wir stecken einen unter dem Apron, unter dem Vorhang und dann tauschen wir die Rollen. Und das haben die dann aber durchschaut, Jessica Carr auch. Und das reicht dann nicht für einen Einroller. Man hat es gebracht. Das ist auch so klassische Oldschool-Heel-Work, die man da macht. Das finde ich echt ganz angenehm. Und dann kommt das Ende relativ abrupt. Könnte man sagen, okay, vielleicht musste man da was machen, aber allerdings, die waren auch 14, 15 Minuten drauf. Also von daher, das war dann schon die Zeit, wo man es dann zu Ende bringen musste. Es gibt den Stunner an Prince, den Luva-Kick an Wilson oder umgedreht, wie auch immer, die Titelverteidigung. Und die Tag-Champs oder die Tag-Titles bleiben da, wo sie sein sollten. Es wäre auch zu viel für Pretty Deadly, sind wir mal ehrlich. Damit haben sie ihre erste Niederlage, aber hey, die haben gut ausgesehen, die Champions, haben ihr großes Match bekommen in ihrem Heimatland. Das ist nicht ganz ohne und ich glaube, Pretty Deadly hat man schon was vor in Zukunft.
Ah, das war genauso, wie es sein sollte. Es war nicht zu lang, nicht zu kurz. Die Crowd ist explodiert am Ende. Die haben es geliebt. Du sagst, Fußballstadion, Atmosphäre, genau das. Also Kevin Owens und Sami Zayn, das hat da funktioniert. Pretty Deadly, gute Scheuung auf alle Fälle. Das ist wichtig. Also die neuen Jungs werden da gut reingehauen. Und diese ich meine sogar eine kleine Story über die Matches hinweg erkannt zu haben. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, diese Switch-Ruhe-Nummer, also wo die sich dann so getauscht haben, die hat, glaube ich, im ersten Match funktioniert. Und dann war, glaube ich, danach so, es klappt nicht so ganz. Und jetzt ist sie das erste Mal richtig schief gelaufen, weil es nämlich komplett gar nicht geklappt hat, weil Rev dann auch gemerkt hat und so. Deswegen haben sie dann am Ende auch verloren. War eine coole Story nebenbei und mir hat Spaß gemacht. Also das ist meine Art von Wrestling dann. In so einer Halle, bam, fängst halt super an. Ja. Mach weiter, warum nicht?
Wir machen auch weiter. Megan Morant steht da, hat Adam Pearce zu Gast. Der kommt allerdings gar nicht so wirklich zu Wort. Die Brawling Brutes, die kommen jetzt, wir kriegen vorher nochmal gezeigt, die Attacke von Solo Sikoa letzte Woche gegen den Kehlkopf von Rich. Die wollen jetzt natürlich den Solo haben. Der Adam Pearce hat aber was dagegen. Der findet das jetzt nicht so gut, weil der hat nämlich schon ein Match eingesetzt für Rich Holland gegen Austin Theory. Oh, da schau her, Austin Theory gibt es noch, unser US-Champion. Da kommt der denn her. Und das Ganze ist jetzt aber kein Title-Match. Also wer das jetzt gedacht hat, nee, wir machen nicht ein drittes Titel-Match heute kurzfristig. Nee, es ist ein Contenders-Match. Das heißt, wenn Rich Holland jetzt gewinnen würde gegen Theory, dann kriegt er ein Titel-Match. Ist jetzt eher so lauwarm, aber man darf ja nicht vergessen, Rich Holland ist Rieder. Dementsprechend wollte man ihm zeigen.
Ich habe schon lange kein Contender-Match mehr, ne? Kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Title Eliminator-Match ist das, ne? Also du musst den Champion schlagen, damit du noch ein Match gegen den Champion bekommst. Irgendwie sowas.
Toll. Title Eliminator, ja. Wo sagt man denn sowas? Naja, ist egal. Rich Holland gegen Theory, das ist dann auch das nächste Match. Und dieser Einspieler war jetzt nicht ganz unwichtig, dass man das nochmal zeigte mit der Kehle, ja, bei Rich Holland. Erstmal, Rich Holland kommt mit der weißen Gier. Das fand ich ziemlich geil. Waren auch natürlich die großbritannischen, die britischen Farben. Das war gut, hat mich ein bisschen an Oldschool UK-Wrestler erinnert, auch bei Impact und so, da hat man das schon gehabt, da gab es ja diverse Stables, die sowas ähnliches gemacht haben. Der darf halt auch ein bisschen gut aussehen, der kriegt dann seine Momente. Am Ende gibt es dann aber eine Attacke gegen den Hals und damit auch gegen den Kehlkopf. Ne? Austin Theory von außen, er steht außerhalb des Rings und haut ihn dann einmal gegen den Kehlkopf und dann gibt es noch diesen rollenden, eingerollten Dropkick zwischen den Seilen durch und dann ist das Match auch ganz schnell vorbei. Es gibt kein Finisher oder irgendwas? Nee, das reicht, weil Rich Holland das aber dann auch gut verkauft und sich den Hals hält. Der röchelt immer noch, glaube ich. Das war dann in Ordnung. Ja, also du hast eine kleine Story genutzt aus letzter Woche aus einer Backstage-Szene, die man jetzt hier zum Finish nutzt. Und damit war natürlich noch lange nicht Schluss, denn Theory hat nicht genug. Das Match ging nicht so lang, 5-6 Minuten, hat aber nicht genug. Der will jetzt den Rich Holland noch ein bisschen verdrimmen, macht er auch. Und dann kommt natürlich Sheamus, macht den Safe. Und dann sind wir doch wieder bei der möglichen Fehde. Sheamus gegen Austin Theory. Das wird aber jetzt nicht mehr bei Money in the Bank stattfinden, sondern nächste Woche bei SmackDown, kann ich mal wegnehmen. Der Pro-Kick geht aber daneben. Also Theory kann flüchten an der Stelle. Das ist dann aber ein solider Aufbau für ein Titelmatch. Offensichtlich hat man bei Theory einfach abgewartet. Man wollte das nicht in England machen.
Und man hat es ja dann jetzt doch in England gemacht, zumindest gegen den Rich. Also Austin Theory ist verbuggt. Tut mir leid, seit WrestleMania haben wir thematisiert, das läuft nicht mehr. Also gib den Sheamus den Gürtel. Schade, dass man das nicht morgen macht. Kann man doch morgen dann groß irgendwie. Aber ich weise nochmal darauf hin, Sheamus ist ihre. Ich weiß, der WWE ist das egal. Mir ist das durchaus wichtig und den Iren ist das normalerweise auch durchaus wichtig. Und ich habe recherchiert und ich habe herausgefunden, dass Irland, da wo der Sheamus herkommt, dass das genauso weit Luftlinie ist, die Insel, ne, ist genauso weit weg wie Norderney. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn jetzt einer aus Norderney kommt, ist das auch ein Hound. Ist egal, anderes Thema, was soll's. Siri ist weg. Holland mit dem Hals, ich habe es zuerst nicht gerallt. Ich muss das zugeben. Ich habe das nicht gerallt, aber bei tieferem Nachdenken ist das absolut schlau, ne, dass man diesen Hals mit reinnimmt. Und er gewinnt ja mit diesem Rolling Dropkick, ne? Das bitte gerne öfter. Also bitte lass die Wrestler auch mal einfach ohne Finisher machen. Ich hasse das. Es muss erst ein A-Town Down kommen, damit der Theory gewinnt. Nein, mach sowas überraschend und dann bin ich in jedes Match viel, viel mehr involviert, weil ich einfach denken kann, jetzt kann was passieren, jetzt kann was passieren. Und jetzt auch mal Sonnenmove und da gewinnt der. Mach das doch öfter, aber sie werden es nicht tun. Deswegen ist es egal, was ich sage.
Ja, zwei Anmerkungen noch dazu. Ne? Das eine ist, warum macht man Sheamus dann nächste Woche bei SmackDown? Es ist Madison Square Garden. Ist ein bisschen untergegangen, aber nächste Woche ist SmackDown ja, im Madison Square Garden. Das ging mir dann später nochmal gesagt. Da war ich ein bisschen überrascht. Komplett verpeilt. Da braucht man natürlich auch vielleicht ein Titelmatch. Deswegen macht man es da dann. Ist okay. Kann man so bringen. Man hat es ja schon ein bisschen geteased gehabt. Wir haben alle gedacht, das geht Richtung London. Aber ist es dann halt nicht. Okay. Wegen mir. Und zweite Anmerkung habe ich schon wieder vergessen. Aber irgendwas Kluges wollte ich bestimmt noch sagen. Ach so, mit der Anmerkung. Mit dem Hals. Ja. Ich weiß, warum wir das erstmal nicht kapieren. Weil wir es eigentlich nicht mehr gewohnt sind. Sind es nicht gewohnt, dass so ein kleines Backstage-Segment irgendeine Relevanz haben könnte in der Woche drauf. Aber da muss man auch mal gönnen können, da muss man mal sagen können, jo, Chapeau, WWE, da habt ihr euch ja mal was überlegt. Und wenn es kleine Storys sind.
Hätte man sonst nur von Verbindendor, Callback-Spot, also muss man auch mal sagen, kann die WWE auch.
Von was? Egal. Ich kenne vor allen Dingen Karrion Cross, der macht jetzt wieder seine berüchtigten Promos. In drei Zügen wird er den AJ Styles besiegen, also Schachanspielung oder sowas. Irgendwie wird es weitergehen mit AJ. Das macht man auch nächste Woche. Ja, ja.
Ich hab nicht hingehört, weil ich kann beim Karrion Cross Kobo kann ich nicht hinhören. Aber ich kann sagen, ich kenne mich einigermaßen so halb im Schach aus. Und ich weiß, wenn jemand da mit drei Zügen gewinnt, das geht nur, wenn der Gegner ein kompletter Vollidiot ist. Also solange der Gegner halbwegs vernünftige Moves macht, kannst du Magnus Carlsen sein oder wer auch immer. Du wirst dann nicht in drei Zügen gewinnen. Deswegen hat der Cross gelogen und der AJ Styles sagt das hinterher sogar auch so ehrlich. Das fand ich sehr interessant.
Ja, kommt die Antwort kommt dann noch. Hier war die Herausforderung. Ich habe es schon gesagt, nächste Woche, also AJ Styles nimmt an. Kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt kommt ein langer Bloodline-Clip. Also das ist einer von vielen in dieser Show. Ja, interessant ist an dieser Show, dass man es mal anders macht. Es gibt keine Bloodline-Backstage-Segmente über die Show verteilt. Wir wissen nichts. Ja, wir sehen nichts. Wir wissen bloß, die sollen heute explodieren und Roman Reigns ist da. Ja,
mal drüber reden.
Ja, gerne.
Also mich stört ja sowas immer. Ne? Ich bin ja da ein bisschen pedantisch. Implosion und Explosion. Es ist jetzt ein Thema. Ich habe es bis jetzt hingenommen, dass man gesagt hat, die Bloodline implodiert. Klingt ja auch gut. Ne? Und jetzt explodiert sie auf einmal. Ich möchte sagen, wir haben ja leider gerade dieses traurige Beispiel mit der Titanic. Das war eine Implosion. Druck von außen sorgt dafür, wumms, das geht in sich zusammen. Das ist ja bei der Bloodline nicht der Fall. Die haben ja keinen Druck von außen. Die haben ja außen alles weggedreht. Es ist eine Explosion von innen heraus. Und entweder hat die WWE das jetzt gemerkt und nennt das um oder die findet das cool, beide Begriffe zu benennen. Ich weiß es nicht, aber ich habe euch aufgeklärt. Dafür ist das Hashtag Mehrwert.
Apropos Mehrwert, ja? Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen kritisiert, da sind ja einige Matches ausgefallen, da haben wir ja drüber gesprochen, das waren Sachen angekündigt, die auf einmal wieder weg waren und nicht stattgefunden haben. Eins davon war das von uns so getauchte Disqualifier-Match zwischen Bayley und Shotzi. Ja, da ging es ja darum, dass Shotzi sich ja Bedrohung fühlte und jetzt nochmal rein wollte und deswegen ein Match gegen Bayley bekommt. Ja, und wenn sie das jetzt gewinnt gegen Bayley, dann ist sie nochmal in der Bank. Das sollte es letzte Woche geben, da hat man nichts mehr dazu gesagt, jetzt macht man's. Jetzt passiert das einfach. Bayley kommt raus mit Io Sky. Wir denken uns so, okay, warum nicht? Dann kam der erste Letdown, ne? Also erstmal Shotzi kriegt Jobber-Entrance, also so einen halben, ja, nach der Werbung. Das ist okay und jetzt hat die keinen Panzer.
Die ihren Panzer nicht mit, die will auch gewinnen. Wie geil wäre das, sie spuckt sich in das Match dann mit ihrem Panzer, schießt oben den Koffer ab und der Koffer fällt runter und James Ellsworth fängt ihn auf. Was wäre das für eine geile, nein, aber verstehst, was ich meine? Die kann doch den Panzer mitnehmen, dann gewinnt die doch auch.
Weißt du, was ich dazu zu sagen habe? Nix. Ich singe nämlich einfach Hey Bayley.
Hey Bayley.
I wanna know
if you'll be mine.
Muss man einfach sagen. Also WWE spielt hier die komplette Show am Anfang diese Stimmungsnummer. Und das ist richtig so. Die wussten, dass Bayley funktioniert. Die wussten, dass KO und Sammy funktionieren. Das macht man jetzt hier auch. Es ist wunderbar. Die Fans singen. Ich glaube, die waren jetzt nicht so an diesen Shotzi-Match interessiert. Aber das ist jetzt diese Stimme. Ja, Selina war interessiert, die schaut mir nicht Backstage zu, die will sich halt weiterbilden, es geht ja um was hier, die will ja wissen, wer morgen da ist, vielleicht ihr gegenüber steht im Money in the Bank Match. Es gibt ein Belly to Belly, ja. Ne? Relativ früh war ja mal der Finisher, inzwischen ja nicht mehr, gibt ja diesen Rose Blender, wie das Ding jetzt heißt, der reicht dann auch nicht, das ist so ein Ding, danach hat sie aber dann Nacken, deswegen kann sie nicht pinnen oder irgendwie so ähnlich, es war eine komische Story, ich habe es nicht ganz verstanden, ist halt so gewesen. Wie gesagt, die Halle interessiert jetzt nicht so, die singen weiter vor sich hin. Io rettet dann einmal Bayley beim Pin, ja, der legt dann mal das Bein aufs Seil, damit die Bayley nicht verliert. Die haben ja gedacht, okay, jetzt könnte man hier so einen Twist bringen. Ne? Jetzt könnte Io dafür sorgen, dass Bayley vielleicht rausfliegt aus dem Match und so, Shotzi rein und passiert alles nicht. Also die sind noch grün. Der Ref ist dadurch nämlich abgelenkt. Es gibt dann einen Griff in die Augen von Bayley, ja, an Shotzi. Und dann verliert Shotzi dieses Match, zum Glück, möchte ich sagen. Und damit bleibt bei alles, was ist. Money in the Bank ist so, wie es angekündigt war. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil Shotzi braucht sie jetzt nicht unbedingt da drin.
Ja, wenn die so blöd ist, ihren Panzer nicht mitzunehmen, dann kann ich Shotzi leider auch nicht unterstützen. Dann hat sie halt verloren. Das Match war nur dazu da, dass die Leute Bayley feiern können. Ohne dass Bayley jeweils darauf eingegangen ist, weil sie ist ja die Böse in der Story. Das ist in Ordnung. Io Sky unterstützt Bayley. Auch das ist in Ordnung. Das ist die Story. Die mögen sich. Und morgen werden sie dann explodieren. Sucht es euch aus, das wird toll. Disqualifier war es, ja, das ist witzig. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, wenn dieses Match einfach so stattfindet, dann ist das ein ganz normales Qualifier-Match, liebe WWE. Gewinnerin ist dabei. Und das ist in dem Fall Bayley und das war selbstverständlich.
Ja, Bayley hätte ja auch einfach in die Jury so gereicht, dann wäre es ja trotzdem drin gewesen. Aber das ist dieselbe Ergebnis. Naja, egal. Das Ding ist aber nicht durch. Nach der nächsten Werbung kommt nämlich Shotzi angerannt, Backstage. Ne? Da stehen Io und Bayley jetzt rum. Meckert sich da rein und will sich prügeln. Macht sie auch. Sieht ein bisschen dumm aus, ne? Weil sie muss dann auf so einen Tisch, der da steht. Der bricht aber nicht. I am the table. Nicht das letzte Mal heute. Dann werden aber diese lausigen grünen Haare mit einer Schere abgeschnitten. Die Bayley ist jetzt Friseurin.
Ist jetzt Friseurin. Jetzt hat die Shotzi keine Haare mehr.
Na, immerhin.
New and Improved Shotzi werden wir dann sehen nächste Woche wahrscheinlich, ne?
Guck,
wie weit das noch geht. Ja.
Gut, ist eine Story. Können wir nächste Woche wieder drüber reden. Interessiert mich jetzt hier an der Stelle nicht. Was mich schon mehr interessiert hat, ist der Waller-Effekt. Der war nämlich angekündigt heute. Grayson Waller, wir wissen jetzt inzwischen, warum der nur redet. Der hat sich nämlich wohl das Bein gebrochen bei seinem letzten NXT oder Knöchel oder irgendwas beim letzten NXT-Match. Deswegen kann der gar nicht wrestlen. Deswegen redet der nur. Jetzt kann man dann nicht das über positiv. Jetzt haben wir die letzte Woche immer gemeckert. Warum macht der nichts Sinnvolles?
Ja, du hast gemeckert.
Weil er nicht kann. So, jetzt kann man wieder argumentieren, okay, WWE macht's richtig. Die haben ihn im Programm. Also offensichtlich halten sie große Stücke auf ihn. Man hätte ihn ja auch einfach rauslassen können. Ist aber jetzt hier nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist nämlich, dass Logan Paul heute zu Gast ist. Das war ja angekündigt. Und er kündigt ihn schön an. Ja, das ist der Mann, der KSI, der andere YouTuber, die Grimeflasche, ihr erinnert euch, in England berühmt gemacht hat auf YouTube. Ja. Da kommt er auch raus. Und dann wird die investigative Frage gestellt von Grayson Waller. Ah, was würde dir dieser Vertrag bedeuten? Das hier ist gut. Ne? Weil Logan Paul sagt jetzt nämlich, ja, schon ganz schön viel. Ne? London sollte auch gar nicht so ausbuhen hier. Ich sollte auch mal, das könnte ich schon mal gut finden. Ne? Jetzt hole ich halt hier das Gold oder vielleicht auch nicht, ne? Weil vielleicht cache ich ja gar nicht ein, sondern nutze diesen Koffer nur, um Köpfe einzuschlagen. Das ist auch so eine Line, wo ich mir denke, ja.
Braucht man auch nicht. Ne? Einfach, ich fände es ja auch lustig, wenn er einfach so 5 Minuten vor Schluss nochmal eincasht. Dann läuft so eine Uhr langsam runter. Du hast ja ein Jahr Zeit. Bis zum Ende ein Jahr und dann 5 Minuten, zack, dann casht er dann ein. Du hast den Heel-Move von Grayson Waller vergessen. Grayson Waller erklärt nämlich eine Minute erstmal die Regeln, wie so ein diese Backmatch überhaupt funktioniert und keine Sau interessiert. Das ist Heat. Das war wunderbar. Also das hat Spaß gemacht. Aber
noch mehr Spaß gemacht hat das, was ich mir letzte Woche schon gewünscht hatte. Nämlich L.A. Knight. Ich habe gesagt, die größten Shit-Talker im Business, die drei müssen bitte einmal im Ring stehen, wenn es 2 Minuten sind. Und das kriegen wir jetzt. L.A. Knight kommt raus. Ein Monster-Pop. Also anders kann man es nicht nennen. Alonten geht richtig steil auf ihn. Und er sagt jetzt zu Logan Paul, ne, er kommt, er fängt schon an zu reden. Ist langer Entrance, auch ein Knick drin wieder. Das heißt, er fängt schon ein bisschen früher an zu reden, bevor er überhaupt im Ring ankommt. Ja, du stehst da in meinem Ring, ne? Und ich bin hier der einzige Megastar. Ja, das ist nämlich die Story, ne? Jetzt geht es nämlich darum, hier, wer ist denn der Megastar? Der Social Media Megastar oder der LA Knight? Und jetzt kommt der geilste Konter, den man bringen kann. Also Logan Paul sagt tatsächlich, ne, zu ihm, sag mal, bist du nicht dieser Typ, der hier eigentlich nur als Manager eingeplant war zu LA Knight? Wir erinnern uns, Max Debris. Da war mal eine Story und da gab es Gerüchte darüber, dass er nur als Manager kommen sollte, gar nicht als Wrestler. Das war schon ein bisschen, das war eine Punchline.
War eine Punchline und die versteht, wer es versteht und wer nicht versteht, der denkt, es war cool. Also das Logan Paul ist einfach ein Naturtalent. Oder ich weiß nicht, wie er auch trainiert. Ich kannte den ja vorher nicht groß, ne? Aber das macht er wunderbar und er zieht die Heat und er weiß genau, was er sagen muss. Er hätte ja auch sagen können, du machst jetzt hier 20 Jahre Wrestling und jetzt bist du hier und das erste Mal ein großes Match oder so. Er macht einfach so, er geht halt nochmal so einen Schritt weiter. Er greift ihn quasi von unten in die kleinen LAs rein.
LA Knight übrigens hat auf Twitter diese Woche über seinen Impact-Titel eben gesagt, ja, ist ja gar nicht so wichtig, das hat ja keiner gesehen.
Das fand ich auch sehr schön. Genau die gleiche Liga.
Das ist die gleiche
Liga. Du hast aber auch inneres Blumenpflücken gehabt, muss man aber. LA Knight, Grayson Waller und Logan Paul in einem Segment. Also das ist der Flöter, der freut sich dabei.
Und auch jetzt macht man was ich für durchaus einen cleveren Schachzug halte. Denn nicht, dass Escobar jetzt kommt. Ja, da dachte ich, okay, jetzt macht man die Standard Money in the Bank Nummer, wie die letzten Wochen auch. Dann stehen sie alle im Ring und sagen, ich gewinne. So ähnlich ist das auch erstmal. Ne? Interessant ist, er hat ein LWO-T-Shirt an. Das ist okay. Das war aber mit UK-Farben diesmal. Also wahrscheinlich Liverpool World Order oder sowas. Weiß ich nicht. Der kommt aber gar nicht dazu, viel zu sagen. London World Order, wegen mir auch das. Ja, aber da kommt gar nicht so viel, weil Butch kommt. Der hat aber gar kein Mikrofon dabei. Der rennt einfach und haut wieder aufs Maul. Und zwar Logan Paul. Ja? Und hier macht man sehr, sehr viel richtig, wie ich finde. Das ist so ein kleines Segment, ne? Logan Paul kriegt einen ab, auch LA Knight bekommt einen ab von Escobar. Jetzt könnte man meinen, oh, Impromptu Tag Team Match. Nee. Denn was jetzt passiert nach der Werbung, ist das Triple Threat, was eigentlich für letzte Woche angekündigt war, was man auch gestrichen hat. Dann gab es ja Ray gegen LA Knight. Und jetzt macht man genau das, was man letzte Woche dann nicht getan hat, nämlich LA Knight gegen Santos Escobar gegen Butch. Und hier macht das viel, viel mehr Sinn. Erstens, Logan Paul steht am Ring. Ja, das ist ein Punkt. Zweitens, Butch Hometown. Crowd. Oder zumindest Land, sagen wir es mal so. Ja? Und dann hast du noch Santos Escobar. Und deswegen macht das Match hier viel, viel mehr Sinn. Also ähnlich wie bei Bayley gegen Shotzi. Das war dann ein cleverer Schachzug, diese Matches zu pullen und auf diese Card zu bringen hier in London.
Das war auch sehr clever, dass man das fokussiert hat auf LA Knight versus Logan Paul. Und dass nicht Santos Escobar auch nochmal 20 Minuten erzählt und dass nicht dann Butch auch nochmal 20 Minuten erzählt. Gut, der sowieso nicht. Sondern einfach dann rein in das Match. Das hat funktioniert bei der Crowd sowieso. Es war ein Butch-Match. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Butch nicht Mr. Money in the Bank wird. Ja, deswegen war das genau richtig, dass man das jetzt in London gemacht hat und eben nicht letzte Woche. Ich verrate das nicht, erzähl mal erst.
Ja, also LA Knight ist schon der hier gefeiert wird wie ein Megastar, muss man einfach sagen. Und deswegen ist er auch auf unserer Subnet gelandet. Der Typ ist komplett steil gegangen. Einmal mehr London. Lustigerweise, Reality-Check, ne? Der Typ hat kaum gewrestelt bisher. Also das ist ja nicht so, dass er so aufgrund seiner wrestlerischen Leistung übergeht. Nee, die Leute wollen ihn einfach sehen und es ist halt auch cool zu chatten. Auch nochmal der Querverweis an die Preview, ne? Mit Sebastian Hackel, der da auch Ähnliches sagt, das ist einfach interessant, dass das dann einfach auch so funktioniert. Der Typ braucht gar nichts machen. Der geht einfach so steil, gerade in der Gunst der Stunde. Wunderbar. Und natürlich ist es jetzt noch geiler, weil eben Logan Paul draußen steht. Und das ist das, worauf man sich ein bisschen fokussiert. Die beiden gucken sich auch an und dann geht auch LA Knight irgendwann raus aus dem Ring. Der Logan Paul aber auch wieder hart am Triggern. Ja, der trinkt erstmal einen Prime, ja, seinen komischen Energy-Drink da. Und die Kamera ist komplett drauf. Und jetzt kommt natürlich.
Wie früher bei der Coca-Cola-Werbung, weißt du noch, als man noch sowas zeigen durfte. Ne? Dann, ganz provokativ steht er da wie in einer Werbeeinblendung.
Heel Heat. Wunderbar. Heel Heat und LA Knight wird gefeiert. Das funktioniert. Und jetzt kommt Escobar geflogen. Der trifft aber eben nicht LA Knight, sondern trifft eben Logan Paul. Und das ist dann auch in Ordnung. Und der Butch ist dann aber auch noch da. Das ist derjenige, der hier abstaubt. Ne? Bitter End. Und damit gewinnt Butch dieses Match. Das heißt, du hast Butch gleichzeitig auch noch was mitgegeben für Money in the Bank. Also Match funktioniert. Ne? Story mit Logan Paul funktioniert. Stürmung geholt. Money in the Bank heißer gemacht als es ist. Da brauchst du keinen Nakamura. Da brauchst du auch die anderen nicht, die da drin sind. Nee, das war cleveres Booking. Und das war doch nicht das Ende. Denn jetzt wollen alle auf die Leiter. Das ist auch sehr schön. Also Butch will als Erster hoch. Ne? Das geht dann aber nicht, weil Knight ihn verräumt. Ja. Der wiederum wird dann von Logan Paul verräumt. Die kommen aber alle nicht auf die Leiter, weil der Butch wieder da ist. Und am Ende ist Butch derjenige, der ganz oben ist und den Koffer in der Hand hat. Ich glaube, das Bild will man bewusst bringen, weil man eben damit spielt. Der ist quasi der ist eben der Lokalmatador. Der ist eben derjenige, der morgen die Reaktion auch kriegen soll. Aber der hat eben auch einen LA Knight da. Der hat eben auch einen Logan Paul da. Das ist dann schon ganz schön clever gemacht da. Und ich gehe mit in deiner fachmännischen Analyse. Butch wird nicht derjenige sein, der morgen oben steht, aber hier hat er seinen Moment bekommen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass Butch die geringsten Chancen hat. Ich meine, es kann alles sein, Ich glaube sogar eher noch Santos Escobar, weil da kann man
ja dieses
Dingens. Ricochet würde ich auch nicht ausschließen, aber der Butch, der wird es nicht und deswegen kriegt er hier seine Puffs und die Leute haben es geliebt. War doch alles in Ordnung. Kannst du nichts gegen sagen, ne? Ich würde jetzt aber noch eine große investigative Frage stellen, Herr Flöter, denn für mich ist ja nach wie vor der LA Knight Heel gewesen. Letzte Woche wollte er dem Rey Mysterio, WWE Hall of Famer, Rey Mysterio die Maske abziehen. War das der offizielle Face-Turn von LA Knight? Und ich hoffe es ja.
Ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Turn braucht oder ob dem das eigentlich relativ wurscht ist. Also der erste
Moment... Oder was auch immer. Ist er jetzt jemand, wo die WWE sagt, bitte liebt diesen Menschen?
Nein, weil sie es gar nicht müssen und weil es auch so funktioniert. Also das ist so einer, der einfach organisch funktioniert, ob du da jetzt irgendwas nachhelfen willst oder nicht, ist es komplett egal.
Dann formuliere ich um, geht ja nächstes Mal wieder auf die Maske von WWE Hall of Famer Rey Mysterio.
Naja, er hatte ja diesen kurzen Moment, ne, als Butch da die Leiter holt, Lokalmatador, den räumt er dann weg erstmal, aber am Ende ist es dann halt eben doch Butch, der oben steht. Also es ist leicht heelisch, es ist klassischer Tweener mit Face-Reaktion, erinnert halt sehr an den Austin, ja. der ja eigentlich auch Heel war, aber eben ja, Face-Reaktion bekam. Ich glaube, das ist denen nicht in Gang bei WWE. Das forciert man jetzt. Und jetzt ist, glaube ich, der Trigger gepullt, also jetzt endgültig. Und das ist ja die interessante Frage. Ich glaube, wenn du jetzt morgen Logan Paul und LA Knight in den Fokus stellst, dann machst du sehr, sehr viel richtig. Und was heißt morgen? Heute Abend. Ja? Dementsprechend, gleich, ja, quasi gleich. So, das ist auf jeden Fall deutlich spannender wie das, was jetzt kommt. AJ Styles antwortet nämlich auf Karrion Kross. Der sagt, hier, dein Pudel, den du dabei hast, er meint Scarlett damit, der muss noch in Schach gehalten werden, das wird die Mädchen machen, wunderbar. OC steht dämlich dahinter, guckt blöd, Herausforderung angenommen für nächste Woche im Madison Square Garden. Gegen mir. Brauchen wir nicht viel sagen. Jetzt haben wir das Titelmatch von Charlotte. Wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, ist das der Main Event? Dachten wir eigentlich, ne? Aber wir hatten ja noch die Bloodline. Wie gesagt, es gab mehrere Clips, ich habe nicht alle erwähnt. Es gab immer wieder ausschweifende Clips über die Geschichte der Bloodline. Man hatte sogar einen Clip, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie eigentlich diese Stunde 45 Special, was man da auf dem Network laufen hatte, nochmal zusammengefasst in 5, 6, 7 Minuten Clips. Das ist okay, kann man so machen. Ist ein anderer Aufbau von der Show. Man wollte halt mehr Hallen-Action haben, offensichtlich. Und jetzt macht man eben dieses Titelmatch nicht im Main Event, sondern hebt sich dann dafür die Bloodline auf. Also das ist auch ein Fingerzeig. Also ich glaube, Charlotte und Asuka standen hier nicht im Fokus. Ne? Das kann man schon so sagen.
Das aber eigentlich sein sollen irgendwie. Also mir war nicht hundertprozentig klar, wie man das mit Reigns und so. Also, man hat, glaube ich, schon gesagt, dass die kommen irgendwie. Ich habe da nicht aufgepasst. Ich habe bei
den Reigns war offiziell
nicht aufgepasst, weil ich habe es ja gesehen. Ich zähle ja nicht zu der Zielgruppe, die sich diese Clips angucken muss. Aber Charlotte Flair gegen Asuka ist eigentlich schon groß genug, das Match, was ein Main Event verdient hätte. Es war dann ein Co-Main Event. Wrestlerisches Main Event, sagst du doch immer. Und so gering war das jetzt auch nicht. Die Crowd hatte schon irgendwie Lust auf. Ich hatte Lust auf alle Fälle.
Ja, lustigerweise, ne? Klar, wenn du vorher ein Publikumsliebling hast oder wo du weißt, da geht die Halle steil und da werden die Singalongs machen, dann wirkt das jetzt ein bisschen weniger. Ist nicht so, dass ich gar keine Reaktion kriege, das würde ich auch nicht sagen. Man baut so ein bisschen auf, ne,
das Charlotte? Ich sage jetzt schon, ich werfe jetzt schon in den Raum, auch das lag jetzt wieder daran, weil ich nicht weiß und weil viele nicht wissen, wer ist da die Gute und wer ist die Böse. Werde ich gleich nochmal was
du bist, zu sagen. Du bist der Einzige, der das nicht weiß. Das ist ganz klar, Charlotte ist unser Face, Asuka ist böse. So, Bianca, die ist ja auch noch mit in diesem Mix, die wollte ja zugucken. Ne? Hat ja der Adam Pearce gesagt, nee, machst du nicht. Machst du nicht. Und Bianca ist aber nicht dumm, die macht den alten Kevin Nash-Trick, ja, die kauft sich einfach ein Ticket und steht in der ersten Reihe. Der Aufbau ist jetzt aber erstmal, ne, also hier so ein Ringeier und alle, hier, 15. Titel gewinnen, ja, nein, vielleicht, ja. Also das wäre ja so ein Ding, je nachdem, wie man zählt. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen komisch. Jetzt will man wieder auf den 15. Titelgewinn von Charlotte raus. Ich sage es mal so, wenn du das Ding bei einer Weekly machst und nicht beim Pay-Per-View, der morgen statt oder einen Tag später stattfindet, dann ist das schon so ein Indiz, dass da jetzt nicht so ganz große Sachen passieren. Und wenn da noch eine Bianca Belair im Ring ist, da kann man schon davon ausgehen, dass das hier nicht ganz klar geht mit einem normalen Finish. Genauso kommt dann auch. Aber auch im Match gab es eine kleinere Unsauberheit. Ich weiß gar nicht, was mit denen los war. Normal können die das besser. Die fangen sich dann auch die Halle. Wie gesagt, anfangs ein bisschen ruhiger, danach gibt es aber auch die This is Orton Chance. Also das ist dann nicht so wild. Lustigerweise gibt es dann diesen Moonsault, den Charlotte immer springt nach draußen. Ja? Da steht Asuka, das war, du hast gesagt, Whisper in the Wind. Der Whisper in the Wind Moonsault, der war schon ein bisschen vorbei, da war so ein bisschen Windtauch. Ne? Aber warum macht man das? Weil man Richtung Bianca Belair rollt. Also man macht es nicht auf der Cam-Seite, sondern man macht es auf der Seite, wo Bianca dann steht. Und jetzt geht es genau das, passiert genau das, was du jetzt gleich ansprechen wirst. Ne? Denn ich sag's mal so, Bianca Belair kassiert einen Big Boot von Charlotte. Ja? Jetzt kann man wieder diskutieren, ja, aber die Charlotte ist doch eigentlich die Gute und die Bianca doch eigentlich auch und so. Wir sehen dann aber, ne, spätestens in der Zeitlupe zeigt man uns das ja nochmal, dass die Asuka die Bianca Belair da reingezogen hat und dementsprechend der Big Boot von Charlotte auf ihr landet. Gut, das ist ein Versicherungsfall, weil es ist eine Zuschauerin offiziell gewesen, muss ich sagen, da muss man aufpassen. Ja? Eine zahlende Zuschauerin, die könnte hier verletzt worden sein, ist aber gar nicht so, weil die kommt dann jetzt einfach in den Innenraum, da ist kein Ordner da, niemand räumt die weg, ich weiß nicht warum, ne? Ich weiß nicht, was da los war. Die böse Asuka ist auf jeden Fall schuld gewesen und jetzt hat aber die Bianca, naja, so ein bisschen Rachegelüste, ja? Verstehe ich ja irgendwie auch. Jetzt geht die auf die Asuka, das ist jetzt eine DQ, ja? Damit hat jetzt dummerweise die Asuka per DQ gewonnen. Das Titelmatch ist damit durch. Jetzt ist natürlich die Charlotte nicht so ganz einverstanden damit, weil die wollte ja eigentlich dieses Match gewinnen und damit den Titel. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass das nicht ganz facig ist, was die Bianca da macht. Das ist ja nicht ganz uneigennützig, wenn die jetzt zufällig auch die Asuka da attackiert. War das jetzt Intention? Ist das der Anfang von dem Heel-Turn? Oder war es, weil sie einfach wütend war, weil die da reingezogen wurde in den Big Boot? Da bleiben schon ein paar Sachen offen. Also sagen wir mal so, sie hat Charlotte das Match gekostet. Das war ja nicht ganz unrecht, glaube ich.
Ja, ich glaube, das war ihr egal. Ich verstehe es nicht. Das ist das Schlimmere. Also ob sie jetzt gut oder böse ist, ist eigentlich so wichtig, aber ich verstehe es nicht und ich will das verstehen irgendwie, ne? Das Problem haben wir auch schon öfter gehabt, gerade bei dieser Frauendivision, leider, ne? Erstmal ein bisschen off-topic. Es war Werbung oder so, wir haben das ja geguckt live. Ich möchte nochmal sagen, dass Fußball jetzt endlich auch Wrestling geht, ne? Da ist ja Gold Cup gerade, ne? Da ist ja, und dann habe ich gesehen, USA gegen, also Triple Threat machen die gerade, USA gegen Trinidad und Tobago. Das wollte ich schon mal so sagen, weil ich das witzig fand. Ist egal, zurück zu dem Match. Bianca Belair hat ein Ticket gekauft. Sie ist sehr clever. Ich möchte Bianca Belair jetzt mit John Cena vergleichen später, weil John Cena sowas wie auch, ich habe den auch schon mal in der ersten Reihe gesehen mit dem Ticket, ne? Da kommt gleich noch was. Das Match jetzt, Match braucht man nicht groß zu sagen, war jetzt nicht so überragend halt. Ja, also Asuka ist jetzt, ich würde sagen, durch diese Aktion, dass die wirklich bewusst Bianca Belair reinzieht, ist sie die Böse. Und dann tritt halt die Charlotte aus Versehen rein, würde ich sagen. Charlotte Flair verkauft mir dann aber die Gute nach wie vor zu schlecht. Die ganzen letzten Segmente, seitdem die da ist, macht sie nur böse Dinge. Sie klaut sich ein Match, was eigentlich Bianca Belair zusteht. Bianca Belair ist die, die rausgescrewt wird von dem armen, der böse Adam Pearce. Böse Adam Pearce sagt, völlig ohne Grund, du kriegst kein Rematch und völlig ohne Grund, du darfst dich nicht mal dahinsetzen. Das alleine macht sie doch zu einer, die ich mögen soll eigentlich. Naja, und dann am Ende, dass das in Charlotte dann rummeckert oder so, das ist egal. Hast du gar nicht erzählt, was dann passiert, ne? Oder hast du das doch schon erzählt?
Nee, ich bin noch bei der Attacke gegen Asuka gewesen. Also ja. Asuka zu attackieren, weil sie sich rächen will, weil sie da reingezogen wurde, okay, das verstehe ich noch, aber trotzdem kostet sie Charlotte das Match. Und ich glaube, das war ja nicht ganz, das hat die schon genommen, die Bianca Belair. Und das ist dann wieder heelisch eher. Also ganz...
Nee, sie will ihr Recht, weil das ihr Match ist, was ihr zusteht. Die war über ein Jahr Champion.
Aber da kann die Charlotte nichts dafür, wenn der Adam Pearce das ansetzt. Also muss man ja auch mal sagen.
Charlotte so. Kommt einfach so rein,
Sehr. Jedenfalls findet die Flair das jetzt natürlich nicht gut, ja? Dass sie jetzt das Match nicht gewinnen konnte, natürlich dadurch. Deswegen gibt sie jetzt eine Backpfeife an die Bianca und das triggert jetzt natürlich die Bianca. Die Bianca dreht jetzt komplett am Rad, macht ein KOD mit Asuka, das ist wieder facig, auf den Tisch, auf den Kommentatorentisch. I am the table, der bricht nicht. Jetzt haut die aber mit einem anderen KOD die Charlotte noch oben drauf. I am the table once again, der Tisch bricht wieder nicht. Aber damit hat sie auch den Face in dieser Story attackiert. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Wir haben ein klares Setup. Du hast mit Asuka eine Heelin. Ja, muss man aufpassen, Gender. Wir haben mit Bianca eine aktuelle Tweenerin und wir haben mit Charlotte die vermeintliche Face-Dame in dieser Konstellation. Das kann noch switchen.
Bist du dir sicher?
Ja, bin ich. Ja. Das hat jeder verstanden, nur du nicht, Marcel.
Ja, dann bin ich halt dumm. Aber ich sage, wie ich.
Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht.
Ach, jetzt sagst du das auch mal, ne? Hast du vergessen, am Anfang zu erwähnen. Haha, bei mir bei Raw hast du noch gesagt, haha. Ist egal. Also, ich habe gerade John Cena erwähnt. Die gleiche Szene. Alles läuft genauso ab und John Cena macht das. Und sagt jeder, ja, John Cena, den haben wir lieb, der macht sowas immer. John Cena, der bei jedem einzelnen Equipment-Match nach der Aufgabe trotzdem seinen Move durchgezogen hat. Sowas machen halt die wir lieben wollen. Ich fände das übrigens ziemlich gut, wenn die Bianca Belair nach und nach Heel hört. Das kann durchaus sein, dass das gerade erzählt wird. Das fände ich super. Das ist das, was jetzt als nächstes kommen sollte, ja. Aber so wie mir das erzählt wird und nach wie vor, und ich glaube, Charlotte Flair ist ein Problem da drin. Weil das sehe ich die letzten Male. Immer wenn sie da war, habe ich das öfter gesagt. Das war gegen Rhea Ripley so, das war davor auch mit Becky Lynch und was da alles war. Ich verstehe nicht, dass diese Frau etwas Gutes tun soll, so wie sie sich gibt. Und andersrum, Asuka macht eigentlich gar nichts Böses, außer diesen einen Move, aber ansonsten ist halt Asuka. Deswegen habe ich ja gedacht, die haben da die Rollen getauscht, haben sie offensichtlich nicht. Wenn er alles, was sie tut, ist das, was ein Babyface tun würde. So provoziert
sie sich. Der Unterschied ist, John Cena hat das immer gegen Heels gemacht. Ja, das war dann der Feel-Good-Moment. Hier in der Konstellation, ne, kostet sie Flair das Match und attackiert sie danach noch. Übrigens, zum Jubel der Halle in London, muss man auch mal sagen. Also ich gebe dir ja recht, dass Flair als Face auch nicht so richtig funktioniert, aber es ist das eigentliche Setup. Ja. Wie auch immer, wir müssen mal abwarten. Ich glaube schon, dass der Anfang von dem möglichen Heel-Turn ist. Man will das gar nicht so abrupt machen. Du sollst, glaube ich, auch zweifeln
dran.
Was ist sie jetzt? Wir warten mal ab, was rauskommt. Es riecht sehr nach Triple Threat Richtung SummerSlam, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja, schauen wir mal. Das.
Ja. Wie gesagt, die Tische waren halt viel, das würde ich mal sagen. Also das
Tische, beide, ne? Aber ich glaube, beide sollten nicht brechen, weil es beides mal ein Storyline hatte. Also zum einen das mit dem Haare schneiden, dass sie oben lag, hätten die ja nicht gemacht, vielleicht wenn sie unten war. Und da halt dieses Bildnis, dass dann Bianca Belair noch daneben steht und alle beiden gestapelt sind.
Ich glaube, man weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall verkünden, an der Card für Money in the Bank hat sich nichts mehr getan. Damit ist das Spiel auch final. Ja, 10 Punkte gibt es zu holen, 7 Matches, 3 Zusatzfragen, tippspiel.sportfall.de. Da könnt ihr eure Tipps noch abgeben bis 20 Uhr, denn 20 Uhr beginnt die Kickoff-Show. Ja? Dementsprechend vergesst das nicht, macht das gerne noch und ich sage euch gleich,
es ist
die schwerste Tipprunde aller Zeiten. Oh ja. Wer dazu nochmal mehr hören will, ist dann nochmal verwiesen auf die sehr, sehr ausführliche Review, ja? Mit Sebastian Hackl und uns beiden. Für alle Supporter ist das als Video und als Audio verfügbar. So, Cardradon ist in Ordnung, war gar nicht so spektakulär gewesen, außer, das sollten wir vielleicht kurz erwähnen, da kommt als letztes das Match Dominik Mysterio, Dom-Dom gegen Cody Rhodes. Und jetzt sagt Michael Cole einen ganz komischen, krummen Satz. Ja? Nach dieser bombastischen Card, so sinngemäß sagt er, gibt es dann noch dieses Main-Event-Match.
Huge Main-Event-Match.
Und damit meinte er Dom-Dom gegen Cody. Wir haben ja immer gedacht, der Civil War findet da statt, aber jetzt offensichtlich doch Cody gegen Dom-Dom im Main-Event? Morgen? Heute? Gleich?
Ja, WTF. Also, das ist das, was wir jetzt wissen. Wir wissen aber auch, dass die WWE sehr offen umgeht mit der Definition von Main-Event. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es das letzte Match der Card ist. Ich habe jetzt gerade geguckt, Stand jetzt ist keine offizielle Meldung oder so. Vielleicht hat sich Michael Cole auch nur verhaspelt. Aber es war das Letzte, was gezeigt wurde. Und es wurde gesagt, Huge Main-Event-Match. Es kann theoretisch sein, dass Dominik Mysterio, ja, dass er ein Main-Event hat. Und dann verweise ich jetzt auch nochmal auf die Preview von Sebastian Hackel, warum der sagt, nicht, dass es ein Main-Event sein muss, aber warum der sagt als Experte, dass dieses Match das perfekte Match auf dieser Card ist in einer London O2 Arena, die dann komplett abgehen wird. Es ist der böseste Heel, den du haben kannst, gegen den besten Face, den du haben kannst. Das funktioniert. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht im Main-Event sehen. Ich hoffe dann, dass man sich was überlegt hat, warum das der Fall ist. Dass danach vielleicht noch irgendwas passiert. Oder dass vorher etwas passiert. Du hast da die Theorie, dass man vorher sicherstellen will, dass es kein Cash-In geben soll, weil da irgendwas passiert, dass es ein Cash-In, dass der Gedanke des Zuschauers, es könnte noch ein Cash-In geben, das dann kaputt machen würde. Das wäre ein Grund. Ansonsten weiß ich nicht, außer die WWE ist verrückt geworden. Oder? Nee, einen habe ich noch. Cody Rhodes.
Brock Lesnar.
Ja. Pass auf, es könnte sein, dass Cody Rhodes tatsächlich diese Klausel hat. Wir haben uns letztes Mal schon gefragt, warum machen die zwei Main-Events, Triple-Main-Events? Wir dachten, es wäre Brock Lesnar. Vielleicht hat Cody Rhodes wirklich so eine Klausel, dass der jedes Mal im Main-Event stehen muss. Und deswegen ist das jetzt Main-Event, keine Ahnung. Oder die machen drei Main-Events, vielleicht vier, die meisten Main-Events der Welt. Jetzt darfst du.
Ja, das glaube ich nicht, weil diesmal hat man nicht offensiv gesagt, es sind mehrere Main-Events. Man hat nur bei diesem Match davon gesprochen, dass man unterschiedlich. Das kann sich natürlich auch ändern. Aber wie gesagt, du hast gerade angesprochen, mehrere Theorien, warum das so ist. Eine hat damit zu tun, dass dieser Civil War ja noch stattfindet. Das ist ja das große Match, ne, der Bloodline. Die explodiert ja jetzt oder implodiert oder irgendwas werden sie machen auf jeden Fall. Und dann könnte ja auch ein Roman Reigns, der ja immer noch Champion ist, ganz schön blöd dastehen am Ende. Und wenn man das halt vermeiden möchte, dann kannst du das vielleicht nicht als Main Event bringen, weil dann erwartet jeder ein Cash-In. Vielleicht ist das der Grund, oder es ist einfach wirklich Brock Lesnar, der kommt, oder es hat ganz andere Gründe, weil dann doch was passiert da hinten raus. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt aber erstmal noch dieses, ja, Michael Cole meinst, sagt an dieser Stelle,
wenn er Judgment Dates beitritt, dann am Ende mit Dom-Dom und dann unter Dominik dann der Handlanger der
genau.
Der Erste.
Ja, genau das. Wir kommen jetzt zum Main Event dieser Show oder zum Hauptakt. Ja, lustigerweise, Michael Cole erzählt uns jetzt erstmal, dass jetzt der Civil War beginnt, also morgen, also heute, also bei Money in the Bank. Er will aber eigentlich das Segment pushen, was jetzt passiert. Und eigentlich hat er uns letzte Woche schon gesagt, dass der Civil War beginnt. Und dann sagt er noch ganz schnell mit einem Nachsatz, das könnte jetzt hier so ein Streichholz sein, was er alles zum Explodieren kriegt. Und da sind wir wieder beim Aufmacher, die Bloodline explodiert. Na, wie auch immer, Michael Cole heute wieder on point, muss ich sagen. So, also Roman Reigns kommt raus, ne? Er hat ein neues T-Shirt an. The Only One steht da drauf. Wir lachen schon. Das, cool. Das wird aber gleich nochmal ein Thema. Solo kommt.
Du musst das dazu sagen. Die Usos immer We the Ones
und er ist
The
Only das One. Weiß der ja jeder, was steht. Das wissen doch
unsere. Nein, man muss so Dinge auch mal einordnen.
Naja. The Only One steht auf jeden Fall drauf. Er braucht natürlich Zeit. Ist ein langer Entrance. Ist ja ein Knick drin. Ne? Solo ist dabei. Der guckt ein bisschen betröppelt. Paul Heyman ist auch dabei. Der hat übrigens immer noch die anderen beiden Titel dabei. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Da hat es auch was. Da gab es auch so einen kleinen Hint. Ja? Wir kriegen erstmal Werbung. Nach der Werbung haben wir noch 11 Minuten. Jetzt erstmal Anakin London. Ja, natürlich. Und er sagt uns jetzt erstmal ein paar Takte. Ne? Er sagt nämlich, naja, wir waren nicht die Ones, denn ich bin der One. Also ich bin der Only One. Es funktioniert im Englischen natürlich deutlich besser. Ich bin der Beste aller Zeiten. Ich bin der Tribal Chief. Aber ich liebe die Usos. Oha, Liebesbekundung. Hatten wir das nicht letzte Woche andersrum auch schon mal? Ich bin der Einzige, der sie liebt, sagt er. Ich habe sie ins geheiligte Land gehievt. Mal ganz frei übersetzt. Also ich habe ihnen quasi zu Ruhm verholfen. Ich habe sie quasi aus der Midcard in den Main Event gebracht. Das stimmt ja irgendwo auch. Deswegen kann man so argumentieren. Ne? Ich bin der Einzige in der Familie, der denen eine zweite oder dritte oder eine x-te Chance gibt. Ja? Was braucht's denn noch? Kommt einfach raus und kniet nieder. Bow down. Ja, bow down to the king. Ja, das ist natürlich auch eine Anspielung auf das Königshaus. Und der Tribal Chief ist wieder voll im Modus, ne?
Naja, Hat er sich aber auch so gedacht, ne? Also ihr kommt einfach wieder zurück, ich verzeihe euch, was soll's. Weil er gemerkt hat, dass er die braucht. Also tief im Inneren weiß der Roman Reigns das auch, dass er gar nicht so stark ist. Das wird sich irgendwann nochmal rausspielen, aber hier jetzt nicht. Die Usos müssen jetzt kommen, wenn die acknowledged, ist alles durch. Das Match abgesagt morgen und dann wird Dom noch Main Eventer.
Man weiß es nicht. So, die Usos kommen natürlich auch. Das ist der Grund, kann sein. Ja, die Usos kommen jetzt natürlich auch und die stellen aber relativ schnell klar. Das macht wieder Jimmy übrigens, interessanterweise. Denkst du wirklich, wir wollen wieder zurück in diese Bloodline? Nee. Ne? Alles, was hier passiert ist, muss Konsequenzen haben und wird Konsequenzen haben und viel wichtiger, ja, und jetzt kommt die eigentliche Story. Also das, was die Usos da erzählen, ist in Ordnung. Die wollen nicht wieder rein, habe ich verstanden. Wir sehen aber einen Paul Heyman, der steht da im Hintergrund mit seinen zwei Gürteln, den beiden alten Titel über der Schulter. Und es gibt inzwischen Screenshots davon. Und wenn man es nicht weiß oder nicht mitbekommen hat und nicht genau hingeschaut hat, kriegt man es auch nicht mit, aber es ist eine geile Story. Denn auf diesem Titel ist ein Sideplate von Brock Lesnar drauf. Oha, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht haben sie den richtigen Titel, ich habe mal eine Replika. Oder wir machen eine Sideplate-Check.
Sideplate-Check.
Und Paul Heyman ist doch wieder Lesnar-Guy oder umgedreht. Was ist denn da los gewesen, Marcel? Wow.
Wir haben das lang und breit diskutiert. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe es nicht gemerkt. Keiner hat es gemerkt. Twitter hat es gemerkt. Also es war...
Okay,
Lesnar wird geteased oder auch nicht. Vielleicht hat man den anderen Gürtel vergessen. Vielleicht, ich weiß es nicht, Paul Heyman ist ein Profi, dem wäre das wahrscheinlich aufgefallen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte man uns Trägerversteck gar nichts hinter. Ich kann mir, das ist das Problem, was ich damit habe. Ich kann mir in der Story als Paul Heyman nicht vorstellen, warum der das machen sollte. Warum sollte der so offen sagen, guck mal hier, ich habe aber hier einen Brock Lesnar Gürtel, damit der Roman Reigns ihm sofort irgendwie eine reinhaut oder was? Oder warum? Warum? Es bringt doch nichts.
Weil man unterschwellig sagen will, dass der Paul Heyman doch der Strippenzieher ist. Der manipuliert den Tribal Chief, der bringt den Tribal
Chief dazu. Ja, aber wem will er das denn unterschwellig sagen? Uns doch nicht.
Nein, aber vielleicht will er Zeichen setzen an Brock Lesnar, vielleicht will er an die Usos Zeichen setzen.
Wenn der Reigns das sieht, dann ist der Paul Heyman noch kleiner.
Ich sage dir, das rote Handy wird wieder wichtig. Und ich sage dir, Paul Heyman ist der Mann, der die Bloodline bewusst zerstört hat am Ende. Nein, ich sage dir, warum. Ich sage dir, warum Paul Heyman...
Ja, aber das kann er doch machen, aber da muss er doch keinen Brock Lesnar Gürtel haben.
Naja, man kann ja mal teasen. Und die WWE weiß inzwischen
auch. Denn?
Nein, uns, Diehards, natürlich.
Ja, das glaube ich ja, dass wir darüber diskutieren, das glaube ich ja. Aber ein Paul Heyman in der Story, warum sollte der das tun? Deswegen glaube ich nicht daran, dass das absichtlich war. Und wenn es absichtlich war, nur um es zu triggern, damit wir hier noch eine Stunde drüber reden können.
Ich glaube, dass Paul Heyman erfahren genug ist, dass er sonst mit den Gürteln nicht rausgegangen wäre, wenn das nicht gewollt war. Aber egal, interessanterweise, wir haben mehr darüber diskutiert. Ne? Aber das lässt natürlich viele Optionen offen. Ne? Alle erwarten, dass Brock Lesnar Cody kommt. Der könnte auch ein Brock Lesnar-Attacke auf Cody dann irgendwann mal damit erklärt werden. Und dann am Ende, naja, wie auch immer, das ist dann Zukunftsmusik, aber da sind schon ein paar Sachen drin. Und Paul Heyman, wie gesagt, der Strippenzieher, der die Platte dann eigentlich bewusst zerstört, könnte auch sein. Man hat ja immer wieder gesagt, ne, Jay oder Heyman. Lassen wir mal so stehen. Wir schauen jetzt mal drauf, was jetzt hier passiert, weil darüber spricht man gar nicht, sondern man spricht über andere Sachen. Die Usos sagen nämlich, wir wollen ja gar nicht Tribal Chief sein, wir wollen, dass der Solo Tribal Chief ist. Der Solo kriegt diese Frage auch gestellt. Ne? Naja, das passiert nicht. Aber jetzt ist auch interessant, jetzt verfällt nämlich der Tribal Chief Roman Reigns wieder ein altes Muster. Der fängt an zu meckern, der fängt an zu schimpfen, der sagt, das geht so nicht, das ist gut, jetzt reißt euch doch mal zusammen, von oben herab. Ja? Und er merkt vielleicht gar nicht, dass er manipuliert wurde von Paul Heyman.
Richtig gut. Ja, den Paul Heyman weiß ich nicht, jetzt lass mal den Paul Heyman raus, aber Reigns...
Nein, Paul Heyman ist die Story, Marcel, kapier's doch endlich.
Paul Heyman ist gerade nicht die Story. Ja, die Usos sind jetzt die Story. Wir haben doch gerade, Michael Cole hat gesagt, vielleicht jetzt gerade oder morgen fängt der Civil War an. Du machst doch nicht eine Story, wo ein Civil War ist, wo große Implosion, Explosion ist, ne? Und dann machst du dir das gar nicht, sondern es geht eigentlich um Paul Heyman. Das ist schlechte Storytelling, wird nicht passieren. Aber der Roman Reigns ist der Manipulator. Das ist so das so. Der kommt dann so, ne? Liebe Leute, ich hole euch zurück. Ich mag euch doch. Jetzt kommt doch einfach. Und als er dann merkt, dass er nicht kriegt, was er will, wird er laut. Und dann merkt man seine wahren Intentionen. Das fand ich ziemlich gut gemacht. Und ich fand es auch gut. Also der einzige Mehrwert, also außer Booking-technisch, der einzige Mehrwert wäre halt, dass wir jetzt wissen, Jay und Jimmy wollen beide nicht Tribal Chief werden, sagen sie zumindest, sondern der Solo, das wird der neue Tribal Chief, der Bloodline, und der Solo steht dann da auch, der überlegt dann auch so ein bisschen, könnten die vielleicht recht haben. Das sind diese kleinen Hints in dieser kleinen Solo-Story rein, das fand ich ganz gut. Dem Heyman, okay, der hat halt so einen Gürtel jetzt umgehabt und sein Handy mit deiner Hosentasche gehabt, hat man gar nicht gesehen, oder?
Ich bleibe dabei, Marcel, dass du die Story nicht verstehst. Es geht nicht um den Civil War. Der Civil War braucht diesen Titel nicht. Und jetzt zitiere ich den Tobi. Ja? Jetzt braucht er den Titel nicht mehr. Den Titel kann er abgeben gegen Brock, gegen Cody. Tobi
auf einmal.
gegen den Kofferträger und dann kann er die Civil War-Geschichte lösen. Der Civil War braucht diesen Gürtel nicht. Ist aber egal, das werden wir dann sehen. Vielleicht werden wir bei Money in the Bank schon klüger sein, vielleicht auch nicht. Aber interessant ist ja, ne, es gibt Solo Sikoa Chance. Also London ist wieder drin in der Nummer. Ich sage dir aber auch, ich sehe halt weder in Jay noch in Jimmy noch in Solo den nächsten Champion. Und dementsprechend würde ich das gar nicht so schlecht finden. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt bleibt man hier beim Civil War. Der Civil War geht nämlich jetzt insofern weiter, da wird es nochmal heiß gemacht. Jay steht dann auf dem Apron, der schubst den Tribal Chief so ins Gesicht. Ne? Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Das hat der Tribal Chief ja auch ein paar Mal gemacht mit ihnen. Der Jimmy kickt dann, der Solo brawlt, der brawlt aber mit dem Tribal Chief. Also das Match findet wohl doch statt morgen. Der Jay attackiert weiter den Tribal Chief. Ne? Jetzt pass auf, jetzt muss er, da muss ich sagen, Logiklücke. Ja? Und das meine ich jetzt gar nicht so ernst, wie es klingt. Jetzt kommen Haufen Offizielle. Bei Bianca Belair war es egal, die springt über die Barrikade egal, aus dem Publikum, da war es denn egal. Jetzt kommen die. Aber es ist schon so, dass die sich's ordentlich geben wollen und auch der Tribal Chief und die Usos, die gehen jetzt nicht so.
Lass mich doch mal zu Ende erzählen. Zu Ende, aber es ist,
Die Offiziellen kriegen sowohl von den Usos als auch vom Tribal Chief auf den Sack. Das ist halt so, also ist nicht ein bisschen heelisch, das wolltest du sagen. Ich weiß schon, von den Usos, ist egal.
Nein, das war gar doch mal nicht. John Cena würde das genauso machen.
Nein, würde er nicht. Es ist auf jeden Fall so, es ist ein großer Brawl. Es ist ein klassisches Go-Home-Show-Segment für so ein Match. Das finde ich in Ordnung. Der Jay dive dann aus dem Ring rauf auf Solo Sikoa und dem Tribal Chief und das ist die letzte Szene, die wir sehen. Also Jay ist der Mann der Stunde. Und jetzt kannst du deinen Bums dazu erzählen.
Das hat jetzt keinen Mehrwert mehr, was du gesagt hast. Ich wollte sagen, nicht, dass die Heels sind. Also wie gesagt, John Cena wird das Gleiche machen. Und das ist mein innerer moralischer Maßstab. Wenn John Cena das machen würde, dann muss es gut sein. Ich sage nur, es wurden Offizielle getreten. Ich kenne einen Brock Lesnar. Hast du immer gesagt jetzt, ne? Ein Brock Lesnar hat dafür, ich glaube, 1 Million oder 100.000 Dollar Strafe gekriegt und war einen Monat oder so suspendiert, weil er offizieller
hat. Das war doch einfach das Gefechts jetzt.
Das heißt, es kann sein, dass das Match morgen nicht stattfindet und dann ist Domnum wirklich im Finale. Das wollte ich sagen, Main Event. Ansonsten, was ich gerade gesagt habe, Booking-Technik, also, das war ein falsches Wort, aber was ich sagen wollte, ist, dieses Segment war wichtig. Es war nicht so richtig toll. Also der Mehrwert war nur, dass ich kurz diesen Solo-Sikor geteased habe. Das war das Beste, fand ich. Ansonsten war es Bloodline 1x1. Aber es war sehr wichtig für den Zuschauer, weil ich glaube nämlich, dieses Tag-Team-Match wurde noch nicht gut genug aufgebaut. Man hat zwar 1000 Clips gezeigt, okay, aber in den Shows selber, dass dieses Tag-Team-Match stattfindet, das hat man nur so ein bisschen geteased irgendwie. Es ging mehr um Jimmy, es ging um Jay, es ging ein Kick hier, ein Kick da, aber dass es jetzt wirklich ein Tag-Team-Match sein wird, dass das, ich hoffe, der Main-Event sein wird, weil das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue, dass das jetzt am Ende funktioniert, das war wirklich ein Go-Home-Show-Segment, so wie es sein sollte, wo es wirklich Mehrwert geboten hat und deswegen fand ich das am Ende auch absolut richtig platziert.
Also richtig explodiert ist es für mich hier noch nicht, aber ich gebe dir recht, das Segment war insofern wichtig, weil man jetzt nämlich den Solo, unmoralisches Angebot würde ich nicht sagen, aber man hat ihm ein Angebot gemacht seitens der Uso. Dann hat er gesagt, ja, wir wollen, dass du der Tribal Chief bist, dass du unser Tribal Chief bist. Und das ist ja dann so ein möglicher Punkt, ne? Man teased, dass Solo turnen könnte. Ja? Das sollen wir glauben und deswegen glaube ich, wird das nicht passieren, aber das ist dann wieder eine Frage für Money in the Bank und die werden wir dann natürlich besprechen, diese Folgen, ja, und was dann da passiert ist, dass wenn wir live machen, nach der Ausstrahlung auf dem WWE Network, also 21 Uhr Hauptshow, 20 Uhr Kickoff-Show, wenn das zu Ende ist, werden wir auf YouTube bei Spotify diesen Pay-Per-View, diesen Premium-Live-Event natürlich besprechen. Das hat sich eingeladen und jetzt bleibt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, außer dich zu fragen, naja, gut und schön, ne? Es war eine Go-Home-Show, wir haben noch ein paar Lunden gelegt, wir haben noch ein bisschen was so angerührt. War unterhaltsam, die SmackDown, ne? Wie schätzt du dir ein, deine Wertung?
Ja, so darf SmackDown immer sein, ist doch klar. Also von dieser Crowd in dieser Halle, 18.000 Leute, die sind mehrfach explodiert, hat einfach Spaß gemacht. Boxstark gibt es ja auch noch. Boxstark fand ich aber nicht, weil das, was mir erzählt wurde, dann doch ein bisschen zu dünn war. Also die Tag-Team-Matches, wir haben halt Verteidigung gehabt, keine Veränderung oder so. Die Bloodline-Ding, was ich gerade gesagt habe, war jetzt nicht das Beste von der Bloodline, was ich hier gesehen habe. Es hatte auch Schwächen ist das falsche Wort, aber so seine Egalheiten, sowas wie Karrion Kross oder so war dabei. Deswegen war es nicht bockstark, aber es war so, das schmeckt dann immer sein. Es hat Spaß gemacht, ich muss noch Awards verleihen, ich habe noch gar nicht überlegt. Der Butch kriegt auf alle Fälle die goldene Matte. Wer war denn Volltrottel? Ja, schwer zu sagen.
Schotzi.
Im Zweifel. Schotzi. Ja, Haare auch noch verloren, Match verloren, Haare verloren, Panzer verloren.
Alles verloren.
Für die war der Trip nach England wirklich also gar nicht gut. Also
gar nicht
haben wir das geklärt. Dankeschön.
Mein Mann des Abends oder mein Mann der Nacht ist LA Knight. Aufgrund dieses Pops, da hat schon outperformed da, was hier.
Der hat das Match verloren. Der kann nicht die goldene Matte kriegen, finde ich.
Naja, mit der Morgen gewinnen kann oder heute. Also jetzt gleich, wenn ihr das hört. es ist wunderbar. Ich gehe damit. Brauchbar. Also mehr als brauchbar, meine ich. So darf SmackDown immer sein. Lebt natürlich
von der Größe. Sogar noch, Ja? Ich habe dir wieder reingeredet, Entschuldigung. Das ist manchmal so, wenn ich eine Idee habe.
Ja, machst du.
Ich könnte ja auch einen Moment des Jahres verteilen, weil ich glaube, da habe ich auch ziemlich viel gesehen, muss ich überlegen.
Na, glaube ich.
Diese ganze Stimmung und so, irgendwas. Okay, kein Moment des Jahres, wenn der Flöter das sagt. Nee. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Tut mir wirklich sehr leid.
Aber das ist gar keine Kritik an dieser Show. Das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, für eine Go-Home-Show brauchtest du nicht mehr. Also, die haben alles nochmal gezeigt. Die haben LA Knight gegen Logan Paul geteased. Die haben, oder gezeigt, die haben Waller dabei gehabt. Da war viel drin. Die haben Butch nochmal ein bisschen Momentum mitgegeben. Viel Sinn und Verstand drin gehabt. Also, auch der Move, diese Matches letzte Woche nicht zu machen, auch das Shotzi-Bailey-Match, ne, da nicht zu machen, sondern hier, weil du eine andere Stimmung erreichen kannst. Das sind dann clevere Schachzüge gewesen. Hat natürlich die letzte Woche und die Wochen davor ein bisschen schwächer gemacht. Aber darum kommt es nicht auf an, weil über was redet man? Über die Show in London und nicht über die Show letzte Woche in Bumfuck Kentucky. Und das, was man jetzt, was du gerade kritisiert hast, jetzt auch macht er für nächste Woche, ob man jetzt Cross gegen AJ nochmal mag oder nicht, auch das Titelmatch mit Theory. Es ist halt dann doch am Ende Square Garden nächste Woche und dementsprechend will man da ein bisschen was anbieten. Deswegen musste man das heute auch noch mit unterbringen. Das hat man ganz okay gelöst. So gesehen, okay. Deckel drauf. Jetzt ist man in der Bank. Und ganz ehrlich, du hast eingangs gesagt, und ich gehe da komplett mit, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll, ja, weil so viele denkbare Optionen da sind. Ein Heyman, der Turton, Lester da reinkommt, ein Drew McIntyre, der vielleicht da auftauchen könnte, ein Gunther, der vielleicht gegen Randy Orton noch muss oder sonst irgendwas. Es ist einfach unmöglich, dieses Ding zu tippen. Also wenn ihr da draußen, ja, tippspiel.spotify.de, hier 10 Punkte holt, also die volle Punktzahl, dann Chapeau. Also bin gespannt, ob das einer hinbekommt, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, Marcel.
Nee, ich weiß es auch nicht. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also es ist wirklich in jedem Match ist es offen, auch in den Zusatzfragen. Also da bin ich schon begeistert. Also dieser Pepe hat auf alle Fälle hinten raus, oder Premium Live Event hat hinten raus auf alle Fälle nochmal richtig angezogen. Dass dieses Bloodline-Match, dass das drin ist, hat sehr viel geholfen. Dass Long Paul dabei ist, hat sehr, sehr viel geholfen, definitiv. Gunther haben wir auch noch drauf gepackt. Gunther geht ein bisschen fast unter sogar. Auch das Match wird aber trotzdem ein Kracher werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, mein In the Bank ist Pflicht zu gucken. Und ich würde sagen, dieses Jahr ist es definitiv ein Big Five Pay-Per-View. Kann so viel passieren. Ja. Es gibt 7, 8, mindestens 9 Menschen, die bei den Männern Champion werden können. Oder WWE-Champion und es gibt mindestens 7 Frauen. Ich habe nicht verzählt. Aber es gibt sehr, sehr viele Personen, die nach dieser Nacht Champion sein können. Und alleine das macht es doch schon spannend. Ich werde mir das anschauen abends ab 21 Uhr, die Hauptshow. Beste Sendezeit. Das ist die Primetime. Samstagabend, da lief früher Wetten, das geschenkt. Wir gucken uns Money in the Bank an. Selbstverständlich. Wir brechen den Herrn Flöter-Rekord. Das muss passieren. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich möchte dir heute das letzte Wort geben, weil ich dich so sehr mag.
Das ist sehr freundlich.
Mag. Dankeschön.
Das ist sehr freundlich. Wir gucken das Ganze auf twitch.tv/herrflöter mit OE geschrieben. Ja. Und danach, wie gesagt, die Live-Review hier auf YouTube bei Spotify. Und dann haben wir, glaube ich, alles rund gemacht. Ich habe richtig Bock drauf jetzt. Jetzt bin ich wirklich bei Hype-Level 9 bis 10 von 10 angekommen. Bin sehr gespannt, was man macht, was man lösen wird. Mal gucken. Marcel hat alles gesagt. Ihr seid hoffentlich dabei. Lasst uns Spaß haben. Und dann gehen wir da mal rein. Wir sind sehr gespannt. Madison Square Garden ist dann ein Thema von übermorgen. Das ist mir egal. Jetzt will ich einen coolen London-Event mit so einer Crowd wie bei SmackDown. Da bin ich raus. Ich sage tschüss mit OE. Wir hören uns heute Abend, heute Nacht. Bis dahin.
10 Menschen können laut Card WWE oder World Heavyweight Champion werden. 10. Plus Brock Lesnar vielleicht oder Drew McIntyre, wenn die sich reinbucken.
Danke, Marcel.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.